Hochverehrte Zielgruppe, wunderschönen guten Abend hier aus Transsilvanien West zu einer neuen Ausgabe von Ghostbuster, dem einzigen Podcast, der nur zur Hälfte an Geistern glaubt. Denn die bezaubernde Mariella, die mir gegenüber sitzt, glaubt durchaus an Geister. Ich heiße Ingo, bin Mariellas Mann und das fleischgewordene, im Ernst jetzt auf zwei Beinen. Und Mariella möchte mich auch heute wieder davon überzeugen, dass es Geister gibt.
Du wirst schon merken, also wenn dir in diesem Jahr was Schlimmes passiert, dann bist du selbst schuld oder einer deiner, das würde dann auch bedeuten, dass mir was passiert. Ingo hat nicht nur in den Rauhnächten gewaschen, sondern hat auch Wäsche aufgehangen.
Ist das was Schlimmes?
Ja, das habe ich auch gesagt.
Also jetzt aber richtig schlimm. Also schlimmer als unsere Ehe zum Beispiel.
Oh nee, komm. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Vielleicht ist es auch einfach, vielleicht bin ich auch wirklich einfach in diese Ehe geraten, ja. Weil ich das lange Zeit nicht wusste mit den rauen Nächten, dass du da keine Bettlaken waschen darfst und nicht aufhängen darfst. Und ich halt auch sehr, sehr lange keinen Trockner hatte und bestimmt irgendwann mal in den rauen Nächten meine Bettwäsche gewaschen und aufgehangen habe. Und du bist meine Strafe dafür.
Das nehme ich dankend zur Kenntnis. Das nehme ich als Kompliment.
Ja.
Ich bin gespannt, was du mir heute wieder auftischt hier in dieser neuen Folge.
Ja, heute wird eine Folge, die werde ich persönlich ganz besonders lieben und Spaß haben, weil es um englische Begriffe viele geht und ich liebe das ja, wenn ich Englisch sprechen muss. Auch nur so ein bisschen. Das heißt, heute geht es um, und kannst mich direkt korrigieren, freust du dich schon?
Ich mansplaine jetzt die Sau.
Falls ich das falsch ausspreche.
Ja.
Um Glastonbury Abbey.
Abbey.
Abbey, seht ihr? Das war Glastonbury Abbey. Von Glastonbury Abbey habe ich dir auch ein Bild mitgebracht. Ich muss kurz die Babyphone-App runter machen. Oder mehrere.
Ja, das sieht ganz cool aus. Das sieht ungefähr so aus wie eine klassische Kulisse von sowas wie Elden Ring oder sowas, was ich auf PlayStation 5 spiele. Das sieht so ein bisschen rollenspielmäßig aus. Das ist eine Art, ja, ich würde sagen, eine verfallene Kathedrale oder das, was davon übrig ist, sieht hier eigentlich ganz pittoresk aus.
Das ist das
in so einem
älteste
Wald
Kloster auf britischem Boden.
Ja.
Und wurde angeblich von Josef von Arimathea gegründet, der auf jeden Fall ein Jünger Jesu war, eventuell auch ein Onkel von Jesus, wobei ich nicht, naja, wahrscheinlich nicht ein Bruder von Gott, sondern eher ein Bruder von Maria und Josef. Egal. Und angeblich hat er Jesus auch mal damit hingenommen und dann hat der kleine Jesus aus einem Kelch getrunken und dann sind wir beim Heiligen Gral, weil es das nächste, was Glastonbury Abbey nachgesagt wird. Abbey, ich hab's jetzt die ganze Zeit. Das soll außerdem die Grabstätte von König Artus und seiner Frau Genevieve.
Das könnte ich jetzt nicht unbedingt sagen, wie die heißt. Genevieve wahrscheinlich. Ja. Lustig, dass ich mich ja so diesem ganzen Jesus-Kram kenne ich mich ja nicht so wirklich aus. Mir sind diese Namen aber alle schon mal untergekommen, in der Tat über Indiana Jones 3.
Naja, und die König Artus-Reihe, also die wirst du ja auch jenseits von.
Naja, aber auch sie, diese Namen, die du jetzt so gedroppt hast, die kommen alle in, das ist meine erste Referenz, kommen in Indiana Jones 3 vor, auf der Suche nach dem Heiligen Gral natürlich. Der letzte Kreuzzug.
Natürlich, aber irgendwie so ein bisschen was hat man das auch schon mal gehört, zumindest wenn man es bis zum Abitur und darüber hinaus zu einer Universität geschafft hat, wie ja du. Also weiß ich jetzt nicht, wenn du jetzt ohne Indiana Jones gesagt hast, König Artus, ne, habe ich nie von gehört. Weiß nicht.
Aber vom Abitur zur Abitur sind wir doch jetzt auch gar nicht so weit.
Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. So, und außerdem soll Avalon in Glastonbury sein. Avalon, Ritter der Tafelrunde, dies, das, Ananas. So, neben der Kathedrale geht es heute um Frederick Bligh Bond. Der war Architekt und Archäologe. Lebte von 13. Juni 1864 bis zum 8. März 1945. Und Bond leitete 1908 die Ausgrabungen im Bereich von Glastonbury Abbey, weil er ein führender Experte für gotische Architektur und für die Restauration alter antiker Kirchen war. Mhm. Und Glastonbury Abbey selbst wurde von Heinrich VIII. Zerstört und war dann für ungefähr 4 Jahrhunderte einfach eine vergessene Ruine. Und 1907 erwarb die Kirche von England die Ruine und beauftragte dann halt Frederick Bligh Bond, da Ausgrabungen zu machen. So. Und konkret sollte er nach der Edgar-Kapelle und nach der Loretta-Kapelle suchen. Das waren die letzten beiden Kapellen, die vom vorletzten Abt Richard Behre im 15. Jahrhundert gebaut werden sollte. Ja, Bronns Aufgabe war es halt, die zu finden. Und das Problem war halt, dass einerseits nicht viel Kohle da war und andererseits hatte der wohl auch einen Rivalen, der auch mit nach diesen Kapellen suchen sollte. Und deswegen musste Bond nach kreativen Lösungen suchen. Und was die Kirche natürlich nicht wusste, war, also sie wusste es natürlich nicht, weil sonst hätten sie ihm den Job nicht gegeben, Bond war auch Anhänger der Parapsychologie. Also der hat ganz gerne mal Seancen abgehalten. Und das war dann auch seine Lösung, um halt quasi die verschütteten, vergrabenen Ruinenkapellen zu finden. Und sein Weg war automatisches Schreiben. Das war damals ein großer Trend. Das ist halt, dass ein Geistwesen quasi deine Hand führt und dann irgendwelche Sachen malst oder zeichnest. Und das muss dann halt ein Medium machen. Und Bond hat sich dann halt dafür auch ein Medium gesucht. Das war John Allen Bartlett. Der war Experte im automatischen Schreiben und die haben sich dann zusammen hingesetzt. Bonds Hand lag so auf über Berlitz und die hielt den Bleistift und dann fingen die irgendwann an, sich zu bewegen. So, das war der Plan. Und Bond fragte dann in dieser ersten Seance, könnt ihr uns etwas über Glastonbury Abbey sagen? Und dann bewegte sich der Stift tatsächlich und zeichnete die so eine quadratische Umrisslinie und am Ende so ein großes, langes Rechteck, was Bond aber sagt, passte nicht so richtig, der war der Ansicht, das ist zu groß für eine Kapelle. Und darunter stand dann geschrieben, also wer auch immer es geschrieben hat, das sei, also auf Latein stand das da, aber tatsächlich war Wilhelm der Mönch. Und ich möchte jetzt bitte nicht auch noch Latein sprechen müssen, damit wurde halt unterschrieben. Also ich habe es aufgeschrieben, das kannst du machen, wenn du möchtest. Du hattest Latein in der Schule.
Okay, jetzt musst du deine Schrift identifizieren können.
Also entschuldige mal.
Also das hier unten, Guliamus Monarchus, Wilhelm der Mönch.
Ja, so. Naja, auf jeden Fall war Bond mit dieser Zeichnung, er war dem nicht so ganz klar, was wollte Wilhelm der Mönch, also bat er um eine genauere Zeichnung. Und tatsächlich, der Stift machte mit, der Stift gehorchte und brachte zwei weitere kleine Kapellen im Norden quasi zu Papier. Und dann fragten die beiden, also Bond und das Medium, wer die gebaut hat. Und dann antwortete das Geistwesen Abt Behre. Also es war tatsächlich derjenige, nach dessen Kapellen sie auch suchen sollten. Es könnte also wirklich diese Edgar-Kapelle sein. Naja, die beiden Männer, also Bond und sein Medium, freuten sich natürlich wahnsinnig, waren aber auch so ein bisschen skeptisch. Es wäre zu schön, um wahr zu sein, hat das alles so hingehauen und war da wirklich ein Geist. So, 4 Tage später hatten sie dann die zweite Seance und das Wesen, was mit ihnen kommuniziert hat, also der Kommunikator, sagte halt, es wären mehrere Mönche anwesend, die Bock hätten, mit Bond und Bartlett zu sprechen. So, und jetzt meldete sich Benedikt, verstorben 1533, und der war der Kustos, also Kapellendiener, dieser Kapelle oder dieser Einrichtung zu Zeiten von Henry VIII.
Darf ich ganz kurz eine Frage stellen?
Ja.
Benedikt, woher wissen die, dass der das war? Hat der gesagt, hallo, ich bin Benedikt? Das wurde dann hingeschrieben,
ja,
oder wie?
Okay. Ja, ja, das war ja das, was ich dir eben auch gezeigt habe. Also sie haben dann auch unterschrieben und Verweise dazu gemacht. Und von da an hatten Bond und Bartlett regelmäßige Sitzungen mit den Mönchen von Glastonbury, die sich selbst als die Geheimgesellschaft von Avalon bezeichneten. Und die versorgten die beiden dann mit Infos über Glastonbury. Alles noch theoretisch, weil die Ausgrabungen hatten ja noch nicht begonnen. 1908 war dann aber das Geld für die Ausgrabungen da und die Arbeiten begannen dann 1909. Also es scheint auch damals alles Bürokratie sehr langsam gewesen zu sein. Und Bond wollte erst wissen, ob diese große östliche Kapelle da war, die ganz zu Beginn eingezeichnet worden ist. Und da haben sie dann mit den Ausgrabungen gestartet und tatsächlich war die auch exakt an der Stelle und genau so, wie das in den Seancen vermittelt worden ist, die sie hatten. Also es ging zum Beispiel darum, dass die Mönche oder diese geheime Gesellschaft von Avalon gesagt hat, dass die 28 Meter lang sei und dann war es, haben die nachgemessen und diese Kapelle war aber 27 Meter lang. Allerdings war Mauer und Sockel einen weiteren Meter breit, das also tatsächlich auf 28 Meter kam. Und die Mönche oder die geheime Gesellschaft von Avalon hatte auch in den Seancen gesagt, dass sie bei den Ausgrabungen azurblaue Fenster finden würden. Und das war eigentlich relativ unwahrscheinlich, weil Buntglas zu der Zeit eher weiß und gold war. Aber tatsächlich wurde auch blaues Buntglas, also blaue Scherben gefunden.
Haut sogar den Hund auf die Seite, der neben uns liegt.
Dann haben sie auch tatsächlich mal mit diesem Abt Behre gesprochen, der zuletzt oder als vorletzter Abt diese Edgar-Kapelle gebaut hat. Und der sprach oder schrieb von einem Dach aus Gold und Purpur und auch das war wahr. Und die haben aber nicht nur archäologisches Wissen bekommen, sondern die haben zum Beispiel auch so Insider-Wissen bekommen. Da sind zum Beispiel zwei Skelette gefunden. Eins war 2 Meter groß und dann ein weiterer Schädel lag diesem 2 Meter großen Skelett zwischen den Beinen.
Und das wurde denen auch schon vorhergesagt, dass das da sein würde?
Das weiß ich nicht genau. Es wurde aber erklärt, wer das ist.
Aha.
Also ich weiß nicht, ob vorher von den Skeletten schon gesprochen wurde. Also alles bezüglich der Ausgrabungen wurde vorher gesagt. Das wussten die vorher alles, was sie da finden und wo die das finden. Also selbst wenn Bond gelogen haben sollte, irgendwoher wusste der das aber trotzdem. Also die Ausgrabungen waren sehr effektiv. Und bei diesem Skelett war es dann auch, ich habe den Namen vergessen, es waren relativ viele absurde Mittelalternamen natürlich. Aber da war es zum Beispiel, dass die Geschichte erzählt wurde, es war auch so ein Burgherr und der hat ist angegriffen worden und hat also einen Axthieb mit seinem Arm abgewehrt und ist, das haben die Mönche erzählt, und hat dann aber noch gelebt. Und tatsächlich gab es bei dem Skelett halt Spuren davon, von so einer Axt an der Hand.
Ich finde das ganz charmant, wie du Skelett sagst. Du sagst immer Skelett. Das ist irgendwie schön.
Wieso? Wie sagst so du das
Skelett? Denn? Das flutscht gut bei dir.
Mhm, okay. So war das. Also es hat sich relativ viel als wahr rausgestellt und ohne diese Geister hätten diese Ausgrabungen gar nicht stattgefunden. Aber Bond war jetzt auch am Ende des Tages nur ein Mann und er hat es schon ein bisschen genervt, dass er zum Beispiel nicht damit flexen konnte, dass er aber genau wüsste, wer das Skelett ist und wer zu wem dieser Schädel gehört, der zwischen den Beinen liegt. Das hat ihn wirklich genervt. Da hat er gerne drüber gesprochen, aber es ging halt nicht. Und das beschäftigte ihn natürlich ein bisschen und irgendwann kam er dann in die Situation, dass er gesagt hat, wenn er halt möchte, dass die Kirche und auch alle anderen umherum in ihn glauben, dass er ganz krasses Insiderwissen hat, dann muss er halt erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und dazu habe ich uns ein kleines Theaterstück geschrieben, damit das hier auch nicht zu kurz vorkommt. Ich bin Erzählerin auf jeden Fall und ich bin Rose.
Das ist gut, dann bin ich wohl Bond. Und freue mich auf Glastonbury Abbey, das Geständnis.
Frederick Bond sitzt beim Tee mit seiner engen Freundin Rose. Ob sie Rose hieß, weiß niemand, aber irgendeine Freundin wird er schon gehabt haben. Hoffentlich. Was bedrückt dich, lieber Freund? Du guckst, als wäre dir ein Huhn über die Leber gelaufen.
Wie soll mir denn ein Huhn über die Leber laufen? Das heißt Laus.
Frederick, mein Lieber, wenn du im Hühnerstall stolperst und hinfällst und dir dann ein Huhn von außen über die Leber läuft, so kann das durchaus sehr unangenehm sein. Eine Laus hingegen würdest du kaum bemerken und in der Regel hat man die auf dem Kopf. Bitte informier dich richtig, bevor du mich belehrst und nun erzähl mir, was dich bedrückt.
Erinnerst du dich an das 2 Meter große Skelett, das wir bei den Ausgrabungen gefunden haben? Das, was noch einen weiteren Schädel zwischen den Beinen hatte? Ich weiß, wer die Leute waren, die dort begraben sind.
Woher? Hast du Aufzeichnungen gefunden?
Eben nicht, das ist ja das Problem. Aber ich weiß, dass das große Skelett von Raudulfus, dem Schatzmeister, ist. Und der Schädel gehörte einem Meister namens Earwolf.
Und woher weißt du das alles?
Von der geheimen Gesellschaft von Avalon.
Ist das schon wieder so ein geheimer Männerclub?
Nein, es sind Geister.
Ich bitte dich, jetzt wird's lächerlich. Es gibt keine Geister.
Siehst du? Und deswegen kann ich niemandem erzählen, wo ich das alles weiß und warum ich so gut in Ausgaben bin. Aber ich habe Seancen abgehalten und die Geister haben mir das alles erzählt.
Frederick, ich bitte dich. Das ist alles schon sehr weit hergeholt. Natürlich ist das für die Leute schwer zu glauben.
Und woher soll ich sonst von der Edgar-Kapelle wissen?
Glück?
Glück. Aber ist auch egal. Ich werde ein Buch schreiben, denn es ist recht viel wissenschaftlicher. Die Zukunft wird der parawissenschaftlichen Archäologie gehören.
Hat sie dann aber eben nicht getan. Bond hat tatsächlich ein Buch geschrieben. The Gate of Remembrance. Und die Reaktion erfolgte sofort. Die Gelder wurden ihm gestrichen. Bond durfte seine Funde noch katalogisieren und danach hat die Kirche ihn rausgeschmissen. Auch all seine Bücher wurden aus der Abtei und Buchhandlung genommen, also auch als er noch nicht irgendwie in Richtung Seancen gegangen ist. Und Bond ist nie wieder nach Glastonbury Abbey zurückgekehrt. Also der ist dann nach Amerika gezogen und dann wurden nochmal so Gelder für ihn gesammelt, damit er irgendwie weitere Ausgrabungen und Forschungen machen konnte. Und Als sie dann aber gehört haben, dass es Frederik Bond ist, durfte er keine weiteren Ausgrabungen mehr machen, also von Glastonbury Abbey, weil die Kirche da wirklich keinen Bock drauf hatte. Und er starb dann arm und vergessen im Jahr 1945.
Das ist ein trauriges Ende.
Ja. Aber vielleicht gehört er jetzt zur geheimen Gesellschaft von Avalon.
Ja, wer weiß das
so, schon, was sagst du dazu?
Ich finde das erstmal eine ganz interessante Geschichte, muss ich sagen. Also, weil die ist ja jetzt mal, abgesehen von dieser ganzen spirituellen Blablub-Geschichte, ist die ja doch sehr handfest, sehr greifbar in dem, was da ist. Weil Archäologie und dergleichen interessiert mich ja natürlich auch irgendwie. Und
Grabkammern. Ja, du hast ja schließlich Indiana Jones gesehen.
Ganz genau. Und
das ist übrigens alles, was ihn an Archäologie interessiert.
Na, Tomb Raider ist auch noch gut. Nein, aber Grabkammern und so, das ist ja eigentlich echt ganz cool und wirklich sehr spannend, in der Tat. Ich habe mich direkt, als du diese ganze Geschichte erzählt hast, habe ich mir die ganze Zeit probiert vorzustellen, wie also diese zwei Herren dort sitzen, mit den Händen aufeinander, mit dem Stift in der Hand und also ein Blatt Papier in der Hand haben, auf dem ja Dinge eingezeichnet werden und geschrieben werden, ja?
Ja.
Soweit so, das kann ja alles sein. Und ich habe mir das auch so ein bisschen so vorgestellt, wie diese Ouija
Ich glaube, dass das auch vom Prinzip her ähnlich funktioniert. Also es gibt auch tatsächlich so dreibeinige Tische. Ich weiß aber nicht, ob es eher ein deutsches Ding war. Da hast du auch die Hand draufgelegt und die haben dann aber wirklich Nachrichten geschrieben. Also es hat dann nicht so funktioniert wie mit dem Board, sondern da war dann irgendwie noch ein Stift oder so.
Also ein deutscher Tisch hat auf jeden Fall vier Beine, weil drei Beine kriegst du ja irgendwie gar nicht durch beim Patentamt oder so. Da geht's schon mal los.
Naja, aber wenn es für die parawissenschaftliche Archäologie ist, dann...
You never know. Naja, ich habe es mir also auf jeden Fall wie so ein Ouija-Board vorgestellt, ne? Also wo die Hände dann im Grunde genommen zusammen über dieses Board huschen, in diesem Fall halt eben mit dem Stift, und dann wird quasi von Geisterhand geschrieben. Jetzt ist ja die große Kritik an Ouija-Boards, dass man so ein bisschen self-fulfilling prophecy-mäßig unterwegs ist und im Grunde genommen das ja schreibt, was man, oder die Buchstaben aufleuchten lässt, die man sich irgendwie ein bisschen auch erhofft. Das ist ja so ein bisschen so diese Idee, woher das kommen kann, dass Ouija-Boards funktionieren. Dass man sich also Dinge wünscht, die geschrieben werden. So. Das ist natürlich in diesem Fall ein bisschen diffiziler, weil wenn zwei Personen eine Hand aufeinander haben, dann haben die nicht unbedingt eine Idee davon, was sie schreiben wollen.
Ah, interessant. Das habe ich gar nicht als so Sicherheitsmaßnahme, dass nicht einer bescheißen kann, gesehen. Ich habe das nur die Beschreibung gelesen, wie das gelaufen ist, und habe sie dir quasi wiedergegeben.
Nee, in dem Fall muss man das ja so ein bisschen als Rückversicherung sehen, weil, naja, wenn der eine jetzt nicht zufällig absolutes Vertrauen in den anderen hat und mehr oder weniger seine Hand nur draufgelegt hat und der andere hat die ganze Zeit geschrieben und geschoben, weil der mit der Hand oben drauf das vielleicht einfach nur glauben möchte, also wenn dem nicht so ist, dann ist das eine Kontrollinstanz natürlich. Dann würde möglicherweise in verschiedene Richtungen geschoben werden. Mich würde halt total interessieren, jetzt alleine nur vom Modus operandi, Frage A, gibt es Zeugen dafür? Also standen Leute drumherum, während diese Seancen abgehalten wurden?
Nee, wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die Seancen einfach nur zu zweit gemacht. Also Zeugen gab es dann halt bei den Ausgrabungen, dass der wirklich einfach immer richtig lag.
Okay. Na, es kann natürlich jetzt sein, dass wirklich einer von denen Schriftführer war und der andere es ganz gerne glauben wollte. Da ist natürlich trotzdem noch die Frage, woher weiß der das alles? So. Mich hätte jetzt als nächstes wirklich interessiert, hätte es Zeugen gegeben, wie schnell haben die wohl geschrieben? Also, ne, wenn du etwas aufschreibst oder aufmalst und so weiter, du brauchst ja einen gewissen Schwung auch irgendwie, damit etwas zu Papier kommt, was du hinterher auch wirklich als geschriebenes Wort dann wahrnimmst oder ablesen kannst, ne? Ich reib mich ein ganz kleines bisschen oder am meisten an dieser Tatsache, dass angeblich das Ganze maßstabsgetreu sein soll. Weil wo legen die denn den Maßstab an? Die haben
Warte mal, Ingo, nicht maßstabsgetreu, wie du das vielleicht aus einem Atlas kennst, sondern die konnten das beschreiben, die Mönche. Die haben eine Skizze davon gemacht, wie diese Kapelle aussieht. Die haben nicht angefangen mit irgendwelchen Maßstäben.
Naja, du hast halt eben gesagt, es wurde gesagt, die Seitenlinie ist 28 Meter.
Ja, aber wenn denen das dazu erläutert wurde, die haben jetzt auch kein blaues Buntglas da reingezeichnet, sondern werden denen erzählt haben, da wurde blaues Buntglas verwendet. Also da wird jetzt nicht irgendwie der Kommunikator von der Geheimgesellschaft von Avalon gesagt hat, so, jetzt bitte den blauen Stift. Denn jetzt malen wir was Blaues zusammen aus.
Nee, genau, aber darauf will ich hinaus. Wenn du so eine Anleitung nicht hast, das ist ja so schon sau schwer, überhaupt eine Karte von etwas herzustellen in gewisser Weise.
Na, die werden halt eine Skizze von der Ruine gezeichnet. So ist es. Siehst du, sind wir schon wieder an diesem Punkt, wo du dich an so komischen Sachen aufhängst. Moment mal, aber wie haben die genau eine Karte gezeichnet? Also es ist schön, dass sie das alles so gefunden haben und offensichtlich zurechtkommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die da wirklich maßstabgetreu gezeichnet haben und so ganz ohne App.
Das ist aber wirklich das, was mir jetzt als allererstes so in den Sinn kommt, was mich halt wirklich stutzig werden lässt bei der Sache. Weil ich probiere das Ganze natürlich echt von einer ganz praktischen Seite halt irgendwie zu sehen. Bei aller Spiritualität, die ja halt dann möglicherweise vorherrscht.
Okay. Ja.
Aber ich finde es trotzdem abgefahren, dass die halt zu einem Ergebnis gekommen sind, zu zweit. Das finde ich wirklich abgefahren und das ist etwas von all den Geschichten, die du
kennen
mir
wir beide
jetzt
gar nicht, ne?
Ja. Wegen der Wäsche in rauen Nächten. Ne, aber das ist wirklich etwas, was mich von all den Stories, die du mir bis jetzt hier so aufgetischt hast in dieser Podcast-Reihe und von all dem, was wir uns auch so im TV oder sowas angeguckt haben, finde ich das noch am bemerkenswertesten. Also, weil das bedeutet ja letzten Endes wirklich, entweder einer hat komplette Kontrolle abgegeben oder aber...
Also es ist doch auch egal, ob einer komplett die Kontrolle abgegeben haben, wenn die dann trotzdem wussten, wo die graben müssen.
Naja, pass auf, da ist ja dann letzten Endes noch die allerletzte Möglichkeit, dass dieser Typ halt einfach ein Lügner und Hochstapler war, der sich gerne wichtig machen wollte und diese Infos vielleicht vorab irgendwo anders gefunden hat.
Naja, aber dann hätte er es ja direkt rausgehauen mit den Seancen. Er hat ja auch gehadert und überlegt und wie kann ich das machen und ist irgendwie, dass er über Ralfulus und Edgar dieses Wissen hatte und das nicht weitergeben konnte.
Ja, da bin ich nicht
sicher. Der Kopf lag übrigens zwischen den Beinen von dem einen Skelett, weil dessen Kopf zwischen den Beinen landete, der ist früher begraben worden. Und als sie den anderen begraben wollten, der mit dem Axthieb in dem Arm, haben die das irgendwie verpeilt und haben nicht gesehen, dass da schon jemand lag und hatten dann aber irgendwelche kirchlichen Gewissensbisse, das Grab wieder zuzumachen und deinen Leichnam zu stören und dies, das, Ananas und deswegen haben die so dahin gelegt und dann bei den Ausgrabungen sah es dann halt so aus, als hätte der Kopf zwischen den Beinen.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich aber auch sofort und ich glaube auch sofort unumwunden, dass dem natürlich, sobald
das
der mit der ganzen...
Das glaubst du sofort, das weiß ich von der Geheimgesellschaft von Avalon.
Nein, aber das ist etwas, finde ich, das lässt sich irgendwie sinnvoll herleiten. Das klingt jetzt nicht nach Quatsch. Ähnlich wie es natürlich nicht nach Quatsch klingt, dass wenn jemand in einer Zeit, in der die Kirche so eine Macht und Einfluss noch hatte, auf einmal hingeht und mit spirituellen Büchern um die Ecke kommt. Natürlich werden ihm die Gelder gekürzt, gestrichen und der Typ wird seines Amtes enthoben. Das ist eine ganz klare Nummer. Das wäre wahrscheinlich heutzutage eventuell sogar auch noch unter verschlossenem Mantel hier oder da passiert. So.
Ja, wobei ich mir da denke, wenn ja quasi Mönche mitgearbeitet haben und Mönche sagen, sie sind die geheime Gesellschaft von Avalon und Mönche sind ja quasi Kirchendiener, hätte ich das als Kirche, und die machen das ja auch regelmäßig, irgendwie so gedreht, dass es mir in den Kram passt und das dann vielleicht nochmal neu überdacht und es dann so verkauft, dass halt, oh, der hat Gott nochmal anders gedient, das heißt, er ist noch, und die Kirche sieht sich ja eh als Vermittler zwischen Gott und den Menschen, also ist das doch irgendwie, also warum sie da jetzt keinen Bock drauf haben, erschließt sich mir nicht.
Na, mir erschließt sich das schon, weil es eine ganz klare Hierarchie und Rangordnung gibt. Da kann nicht einfach irgendjemand kommen und mit den Geistern reden. Das ist ja die ganz klassische Hierarchie an der Kirche. Du,
du meinst
ja
also,
beten,
wenn die einen Pfarrer dabei gehabt hätten, der, dann wäre das okay.
Das wäre okayer gewesen, aber auch da gibt es natürlich in der Kirche ganz klare Hierarchien. Natürlich ist der Papst derjenige, der am nächsten an Gott ihm seinen Rockzipfel dranhängt,
ja,
und
das
so weiter.
Das weiß ich aber nicht, ob Gott das auch weiß.
Ja, das ist ja, ich meine, die glauben an Gott, glaubt Gott an die. Das ist ja auch noch, also da kommen wir jetzt ja wieder in ganz andere Fragestellungen, was Religion, Atheismus und so weiter angeht. Aber ich glaube, das ist ganz klar einfach damit zu erklären, dass Hierarchien damals noch viel, viel mehr aufeinander geschichtet waren und dass plattgekloppte Hierarchien wie heutzutage noch längst nicht gang und gäbe waren. Das ist, glaube ich, einfach echt, also du musst dir einfach mal reinziehen, wie viel Chaos das bedeuten könnte, wenn auf einmal jeder dahergelaufene Archäologe mit Gott oder mit Geistern sprechen könnte. Das wäre ja fürchterlich.
Also wenn ich Archäologin wäre, ja, und die Geschichte gelesen hätte und ich könnte mir vorstellen, also ich weiß es natürlich nicht genau, ob das schon irgendwas ist, was man in der Archäologie weiß oder wo man schon von gehört hat. Und also ob man das jetzt glaubt oder nicht, aber dass drüber gesprochen wird, würde ich ständig machen. Da würde ich da mit meinem Reader-Brett sitzen. Vielleicht mache ich das mal, weiß ich nicht, ich wollte schon immer mal Bernstein sammeln gehen am Meer.
Aber du weißt auch, dass sich so ein Trend irgendwann tot lebt. Dann heißt es halt irgendwann, ja, ja, komm, der erzählt jetzt wieder hier ein paar Dönekes mit den Geistern und so weiter. Und dann, ja, dann weiß er wieder.
Aber wenn es richtig ist, hä? Möglichst wenig Aufwand. Und ich meine, doch weniger Aufwand geht doch echt nicht, wenn zwei einfach nur einen Bleistift halten.
Ja, aber die Staffel 9 von irgendeiner Serie willst du dir ja auch irgendwann nicht mehr angucken, wenn es immer gleich weitergeht.
Ja, aber wenn es doch zu Ergebnissen führt. Das ist ja der Punkt.
Ja.
Es hat ja nichts damit zu tun, dass du sagst, boah nee, jetzt haben wir es uns so richtig leicht gemacht, es hat super gut funktioniert, wir hatten total wenig zu tun. Aber ist ja auch langweilig, lass lieber wieder auf die alte Art und Weise machen.
Also ich muss jetzt wirklich sagen, von all den Sachen, die du mir aufgetischt hast bis jetzt, ist das etwas, was mir noch am irgendwie herleitbarsten daherkommt. Und ich kann dir noch nicht mal genau sagen, warum. Ich glaube ja zumindest.
Weil es da nicht viel zu widerlegen gibt.
Nee,
einfach
genau.
Die Ergebnisse
nein.
sind ja da.
Natürlich, nee.
Also,
genau.
Du hast dich schon versucht, daran festzuhalten, dass es aber jetzt keine maßstabgetreue Karte war.
Nee, das war jetzt eine Sache, wo es mir um die Methodik geht. Aber es ist ja immer noch nicht auszuschließen, dass der Typ halt ein Hochstapler ist und sich einfach wichtig machen wollte.
Hat dann nicht so gut funktioniert.
Ja, kann ja sein. Aber das, auch da muss man natürlich wieder wahrscheinlich die Ecken und Kanten an der Geschichte
abschlagen. Aber woher hätte der das wissen sollen? Also woher hätte der zum Beispiel von diesem blauen Buntglas wissen sollen? Oder dass diese Kuppel oder das Dach Gold war? Dann demzufolge hätte er das ja irgendwie schon ausgraben müssen vorher und dann hätte das alles wieder zuschütten müssen.
Na, nee, vielleicht gibt es ja wirklich, vielleicht gab es ja irgendwo Aufzeichnungen, architektonische Aufzeichnungen über sowas. Weißt du? Das ist ja das Thema.
Und die hat er gehabt und ja, dann hat er darauf gewartet, bis die Kirche von England ihn dafür bucht, dass er bitte diese Kapelle ausgräbt. Und dann sagt er sich, so, haha, diese Unterlagen, die trage ich jetzt schon seit die alte Frau im Wald sie mir übergeben hat mit mir rum. Oder seit ich sie, wenn wir schon in der Artus-Welt sind, seit ich sie aus einem Stein gezogen habe mit mir herum. Und nun ist mein großer Tag gekommen.
Oh, ja, nein, aber es vergehen ja wirklich hunderte und tausende Tage bei Ausgrabungen und so weiter und so fort. Wer weiß denn?
Aber er hat ja damit gestartet, die Ausgrabungen wurden ja erst später bewilligt.
Ja.
Oder die Gelder waren da, so.
Der hat irgendwo Bücher rumliegen gehabt, wo das so drin stand.
Ja, so muss es gewesen sein.
Aber ne, das wäre jetzt die einzige logische Erklärung noch, ansonsten wüsste ich es jetzt nicht anders zu widerlegen als so.
Und das wirkte ziemlich verzweifelt, wie ich finde.
Ja. Ich kann ja auch hier in diesem Podcast nicht immer gewinnen. Darum geht's ja aber auch gar nicht.
Du gewinnst nie in diesem Podcast.
Ich konnte viele Dinge, fand ich wirklich glaubhaft zumindest irgendwie einkleiden in einen sehr weltlichen Gedanken.
Du hast immer so komische Pups-Argumente wie, es ist aber nicht maßstabgetreu zeichnet, die Karte.
Naja, aber zum Beispiel beim Werwolf von Bedburg war es ja ganz klar irgendwie. Das ist ja wirklich nicht wirklich was Gruseliges gewesen. Weißt du, in dem klassischen Sinn von, da verwandelt sich jemand in einen Werwolf. Das ist halt einfach Folklore ausgeschmückt.
Ja, nö, würde ich jetzt so nicht sagen. Es ist mal eine die Theorie, dass, aber da haben wir ja drüber gesprochen in der Bettburg-Folge.
Ja, klar. Nee, aber ich glaube, also pass auf, also ich will wirklich einfach nur hier jetzt gerade sagen, da fällt mir auch nichts ein, wie ich das anders halt irgendwie entkräften könnte. Ich finde, das ist eine spannende Story. Und ich finde, ich habe sofort Bilder im Kopf, wie ich mir das vorstelle, wie das so filmisch umgesetzt ist und so weiter, weißt du? Aber das entzieht sich jetzt so ein bisschen.
Das wäre ein Film, der mich ehrlich gesagt null interessieren würde. Also wirklich. Also ich mir denke, okay, dann gucke ich dem mal seine Seancen zu und dann gucke ich ihn aber zu, wie er buddelt und dann gucke ich ihn dazu, wie er eine kleine Scherbe blaues Glas da rauszieht aus diesem Sandding und dann
Mariella,
sagt,
du guckst Love Island und sowas. Worüber reden wir hier? Ernsthaft?
Ja gut, aber da interessieren mich, das ist die zwischenmenschlichen Beziehungen.
Das Sommerhaus der Stars.
Ja,
also da gucke ich mir lieber spirituelle Ausgrabungen an. Das kann ich nur sagen. Junge, 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 ey.
Wir reden hier nicht von spirituellen Ausgrabungen, wir reden über den Film von spirituellen Ausgrabungen.
Ja, spirituelle Ausgrabungen, der Film. Also spirituelle Ausgrabungen, die Serie würde ich mir auch angucken.
Spirituelle Ausgrabungen Teil 3, jetzt wird geheiratet.
Ja, weil das eine hat zumindest mit Geist zu tun und diese anderen Sendungen nicht. So oder so möchte ich an dieser Stelle einfach wirklich kurzen Prozess machen und sagen, okay,
Das ist aber gnädig, Ingo. Aber du weißt schon, dass es nicht darum geht, dass du sagen musst, okay, du bist nicht der Pate dieses Podcasts.
Nein, das ist mir durchaus klar. Aber nee, das weiß ich nicht so genau. Aber ich sage wirklich, okay, abgefahren. Finde ich abgefahren.
Ja, schön für dich.
Wir könnten das mal zusammen probieren, mal so eine Einkaufsliste zu schreiben. Mal gucken, was passiert.
Ich gehe nur so einkaufen, dass ich reingehe in den Laden und auf die Eingebungen von Geistern warte, was ich brauche.
Geht dir das bei IKEA-Einkäufen auch so? Weil da kommt man nämlich trotzdem einfach immer mit allem raus, was man nicht brauchte. Ist einem das dann von Geistern gesagt worden?
Arbeitet IKEA mit Geistern?
Das könnte man mal rausfinden.
Arbeitet die geheime Gesellschaft von Avalon für IKEA?
Das sind alles so Fragen, die ich jetzt ganz, ganz, ganz cliffhanger-mäßig aufhängen möchte, als vielleicht reden wir beim nächsten Mal drüber.
Nein, das tun wir nicht und das weißt du genau, weil beim nächsten Mal eine andere Geschichte kommt. Tschüss. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.